Es gab eine Generalprobe, die ist schiefgegangen und die Generalprobe war auch ohne Kameras, ohne Journalisten und dann haben wir gedacht, dann ziehen wir das Ganze mal anders auf. Ja.
1. Juli 1980.
Das war gar keine Heldentat. Dieses Spiegel zerschlagen war das Ergebnis längerer Recherchen, die einer gewissen Komik nicht entbehrten.
Conny Littmann, 27 Jahre alt, Schauspieler und schwuler Aktivist, zieht mit Freunden durch öffentliche Bedürfnisanstalten der Freien und Hansestadt Hamburg. Er hält einen dicken, kurzstieligen Hammer in der Hand.
Weil wir ja alle studentisch geprägt uns niemals auf öffentlichen Toiletten aufgehalten haben, um Sexualpartner kennenzulernen. Das fanden wir ja total igitt eigentlich, also das tat man nicht.
Sie haben einen Verdacht.
Das ist ja auch nicht schön, wenn man Leuten beim Pinkeln zusehen muss. Also
den Verdacht, dass hinter den Spiegeln Zivilfahnder sitzen.
Vielleicht ein-, zweimal die Woche oder auch dreimal die Woche, je nachdem. Hängt von den Witterungsverhältnissen ab.
Beamte, die Homosexuelle bei der Kontaktaufnahme ertappen sollen.
Naja, wir sollen Straftaten erforschen als Polizist.
Haben wir dann, naja gut, den Ekel beiseite gelassen und uns ein bisschen umgeguckt und umgehört. Und schlussendlich dann als ja politische Aktion, um den Beweis anzutreten, dass es Rosalisten gibt, haben wir diese Spiegel dann zerschlagen.
Schwuler handelt! Wir sind viel!
Hallo, hallo! Hallo, hallo!
Conny, St. Pauli. Das zunehmend lustige Leben des Cornelius Littmann. Feature von Tom Schimek.
Ja, das ist am Alster-Pavillon. Also wenn man von der Alster in die U-Bahn geht, dann ist es gleich rechts.
Das ist Familie Strauß. Mutter, Vater und drei Kinder. Eine Familie, wie es noch Millionen Familien in Deutschland gibt. Eine Familie, in der Vater, Mutter, Kinder den gleichen Wunsch haben wie alle Bürgerinnen und Bürger in unserem Lande. Nämlich Geborgenheit, Sicherheit, Friede.
Wir kämpfen gemeinsam für die Sicherheit aller Deutschen. Für unser Land!
Im Sommer 1980 tobt der Bundestagswahlkampf. SPD-Kanzler Helmut Schmidt will mit Schwulen nichts zu tun haben. Sein CSU-Herausforderer Franz Josef Strauß noch viel weniger.
Habe ich immer gesagt, auf dem Vorwurf, ich sei ein kalter Krieger, lieber kalter Krieger als warmer Bruder.
Die Grünen kommen im Herbst 1980 auf 1,5% der Zweitstimmen. Deutschland ist noch nicht reif.
Ja, das ist, geht mir gegen den Strich, das ist nicht normal, das ist doch unnatürlich.
Momentan ist es sehr schlimm, wenn man das so manchmal sieht. Selbst ich habe es schon beobachtet, dass zwei Männer gingen, also wie Frau und Mann. Ich fand das ein bisschen schockierend.
Hart bestraft mit Zuchthaus.
Ich stehe hier oben, mach ich schon, mit Wummel und mit Kätzchen. Heute bin ich mal mit Friede.
Und doch gehen in Hamburg am 28. Juni 1980 erstmals Schwule und Lesben auf die Straße. Eine Stonewall-Demo.
We discovered that Americans consider homosexuality.
Benannt nach dem Stonewall Inn, einem New Yorker Lokal an der Christopher Street, wo Homosexuelle der Polizei 1969 eine Straßenschlacht geliefert hatten. Ihr Protest gegen Bespitzelungen, Razzien und Verhaftungen. Aus einem VW-Bus heraus wird die Schar fotografiert und gefilmt. Zur Auffrischung der Karteien, wie die Hamburger Polizei später freimütig einräumt. Als Demonstranten das Fahrzeug umringen, greifen Beamte zu Gummiknüppel und chemischer Keule.
Ich glaube, das gibt's noch. Das ist Alsteranleger, Jungfernstieg. Das war ja ein relativer Neubau damals und deshalb war die Scheibe so dünn, dass man sie zerschlagen konnte.
Dieses freche Grinsen hat er sich bewahrt. Conny Littmann, nun schon über 60. Die Haare sind schütter, die Nase wirkt knolliger denn je. Er misst immer noch 1,71 Meter über normal Null, trägt Jeans und Lederjacke.
Ehrlich gesagt war ich nur einmal da und nie wieder.
Heute ist er ein König auf der Reeperbahn. Großunternehmer in Sachen Kultur, mit 3 Theatern und Gastronom mit etlichen Restaurants und Bars. Er wohnt auch auf St. Pauli, ist verheiratet mit Madhu Elabib, einem Tenor an der Staatsoper.
Wir hatten ja vorher versucht, hier am Spielbudenplatz auf der Toilette hier eine Scheibe zu zerschlagen. Die war aber bestimmt 5 Zentimeter dick und die haben wir nicht klein gekriegt.
Der Hamburger Hammerschlag beweist, es sind Trickspiegel, einseitig durchsichtig. Dahinter ein Kämmerchen zur Observation, etwa 4 Quadratmeter groß. In mindestens 8 öffentlichen Toiletten hatten Fahnder seit Jahren Klodienst geschoben. Genauer, seit 1964, als ein gewisser Helmut Schmidt noch Innensenator war.
Ja, ja, Helmut hat das seinerzeit, so erzählt man sich, angeordnet, die Überwachung im Innenstadtbereich.
Sobald die amtlichen Spanner etwas Verdächtiges erspähten, schritten sie ein. Über 1200 Hausverbote wurden verhängt. Im Wiederholungsfall gab es Anzeigen wegen Hausfriedensbruchs oder Erregung öffentlichen Ärgernisses. Strafbefehle über 150 D-Mark. Ersatzweise 5 Tage Haft.
Und diese Hausverbote wurden gesammelt beim Gartenbauamt Hamburg-Mitte. Und dort gab es eine Liste von Schwulen, die Hausverbot bekommen hatten. Also eine Rosa-Liste.
Ja, ja, ja.
Am 11. Juli 1980 trifft man sich zur Protestversammlung im Café Tuk-Tuk.
Ja, das Tuk-Tuk natürlich damals war cool. Es war aber auch deshalb cool, weil es die schwule Anlaufstelle war. Nicht nur nächtens, sondern eben auch schon am Tage.
Und geht wieder auf die Straße. Die Forderung: Schluss mit der Bespitzelung, weg mit den rosa Listen. Hamburger Politiker zeigen sich betroffen. Die Spiegelaktion wird gestoppt. Rosalisten. So etwas gab es bei den Nazis, die eine Reichszentrale zur Bekämpfung der Homosexualität schufen und den Paragraphen 175 verschärften, die Zehntausende in Karteien erfassten, ihnen einen rosa Winkel ans Hemd nähten, sie schließlich in Konzentrationslagern ermordeten.
Wir waren eine Gruppe von Schwulen, ein paar Lesben waren auch dabei, Nachfolger der homosexuellen Aktion Hamburg, HAH. Wurde oft verwechselt mit HHA, Hamburger Hochbahnaktiengesellschaft.
Das Symbol der HAH. Links der rosa Winkel, rechts eine geballte Faust. Das Motto: Macht euer Schwulsein öffentlich. Sie schreiben Flugblätter, gründen ein rosa Telefon, sehen ihre Unterdrückung als Teil der großen Unterdrückung. Der Arbeiter, der Frauen, der Dritten Welt. Alles ist politisch. Und dient zugleich der Selbstfindung. Bei der 1. Mai-Demo der Gewerkschaften 1977 taucht erstmals ein schwuler Block auf. Vereinzelt kommen aus den Reihen der Gewerkschafter böse Bemerkungen über die Arschficker. Fühlte Corny sich wie ein Revolutionär?
Ich fand es überhaupt nicht großartig und ich habe es ja auch nur aus einem einzigen Grunde selber getan. Weil ich war damals 1980 Bundestagskandidat der Grünen in Hamburg. Das Zerschlagen eines Spiegels in einer öffentlichen Toilette war ganz offensichtlich Sachbeschädigung im öffentlichen Raum. Und wir sind zu Recht davon ausgegangen, dass ich in meiner Eigenschaft als Kandidat bestimmt nicht strafrechtlich verfolgt werde. Und deshalb sind wir drauf gekommen, dass das Beste, wenn ich den Spiegel zerschlage.
Und Benny, 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 1-2-2-2-1-2-7-7-7-7-7.
Hallo Benny.
Guten Abend.
Guten Abend.
Lass dich nicht stören.
Ich könnte hier noch. Auch wenn es so
aussieht. Da ist der alte, besoffene Vater. Und den spiele ich mit großer Freude.
Ey, soll ich immer Scheiße sagen?
Das ist Scheiße.
Ist meine Unterhose dreckig? Nein, ist sie nicht.
St. Pauli 2016. Schmidt-Theater. Künstlergarderobe. Im Keller. Die Darsteller der Abendaufführung trudeln ein. Die Königs vom Kiez. Das Musical mit Herz und Promille, wie es im knallbunten Programmheft der Schmidt-Spielstätten heißt. Die Stücke laufen so oft und so gut, dass alle Rollen mehrfach besetzt sind.
Du bist hier die Null. Und die Null, die ist nun mal einzigartig auf dem Roulette-Tisch des Lebens.
Littmann ist hier der Chef, führt Regie, spielt heute Abend die Hauptrolle.
Das wirst du noch bitter bereuen, mein Freund, ja.
Wo ist denn mein Textbuch eigentlich?
Er tritt wie ein ganz normaler Kollege durch die Tür. Der Umgang ist flapsig. Es riecht nach Schminke. Routiniert streifen die Schauspieler ihre Kostüme über, verwandeln ihre Gesichter. Eine Maskenbildnerin schmückt Littmanns Halbglatze mit einem strubbeligen Haarteil.
Hast du das Textbuch irgendwo oder hast du oben einen?
Aber du hältst dich doch sowieso nicht an den Text, Conny.
Was? Lassen, davon lebt ja das halbe Revier.
Littmann hat den König länger nicht gespielt, raucht noch schnell eine.
Mit mir. Ja, heute ersaufe ich meine Sorge. Heute trinke ich mich ins Glück, solange die anderen mir was
Was? Machen die Jobvermittler nur auch Hausbesuche, oder was?
Oh, die Sesselfurzer. Hässliche Fratze der Bourgeoisie.
Bitte?
Pfeffersäcke. Reiche Fatzkes wie du.
Der alte König ist meistens besoffen und immer vulgär in der Wortwahl wie in der Lebensführung. Natürlich lebt er auf St. Pauli mit seinen vier Kindern, bedroht von Gläubigern, Amtspersonen und dem finalen Rauswurf aus der Wohnung. Ein typisches Schmidt-Stück. Knappe Dialoge, reichlich Gags, viel Kiez und jede Menge Songs und Show-Einlagen.
Arbeit ist der Fluch der trinkenden Klasse.
Manchmal schimmert die linksalternative Vergangenheit durch.
Herrschaften, da war Applaus vorgesehen.
Solange die anderen mir was borgen, kommen die Sorgen sicher nicht zu mir zurück.
Ein Moment, warte mal, also zum Gesang will ich jetzt mal nichts sagen. Aber du bewegst dich wie ein Wildschwein beim Kacken.
Er wollte immer Schauspielern, schon in der Schule.
Und dieser Religionslehrer, Herr Rudolf, hatte eine Theater-AG.
Gegeben wurde Ali Baba und die 40 Räuber. Littmann war nur Räuber, aber ein guter, grunzt er, rampensäuisch. Die Mutter des Lehrers hatte das sofort gesehen. Mit 23 Jahren steht er zum ersten Mal richtig auf der Bühne.
Also das erste Mal bewusst Bühneauftritt, Ankündigung war am 13. Januar 1976.
Hamburg hat eine kleine Sensation, wenngleich sie vielleicht auch für die vielen, die da gekommen waren, eher eine Gaudi war.
Berichtet der Süddeutsche Rundfunk.
Ein Ensemble von vier Laiendarstellern, Studenten und Angestellte, alle vorgeblich homosexuell, zeigt in eine selbstgestrickte Revue mit dem ironischen Titel Brühwarm ein schwuler Jahrmarkt.
Unsere Superstars aus der schwulen Traumfabrik übertreffen alles bisher Dagewesene. Meine Damen und Herren, liebe Homos und Heteros.
Die handliche Vokabel Subkultur drängt sich gleich auf und damit die Frage, ob hier letztlich doch nur Homosexuelle für Homosexuelle Theater spielen wollen.
Das Ensemble nennt sich Ödipus-Kollektiv und es war überhaupt das erste Mal, dass eine solche Gruppe in der Bundesrepublik mit homosexuellen Problemen an die Öffentlichkeit ging.
Sehr verehrten Damen und Herren, sind drei der bedauernswerten Geschöpfe, über deren Lebenswandel ich Sie in aller Kürze aufklären möchte.
Tatort war die Fabrik in Altona.
In diesen teils banalen, teils von Jargon und Obszönitäten übersättigten Rahmen, alles überzogen mit einer bemerkenswerten Selbstpersiflage, wurde eine Reihe ernsthafter Themen in Slapstick-Manier verpackt.
Die Absicht ist unverkennbar. Man will sich Mut machen, man will sich in der Öffentlichkeit freischwimmen, man will sich emanzipieren.
Das ganze seltsame Theater enthielt auch noch eine Reihe anderer, teilweise unkontrollierter Momente.
Schwule raus aus euren Löchern, legt die Bürgernormen ab. Wer nicht kämpft, der wird verknöchern. Schwuler handelt, wir sind viel.
Schwulsein hat mir die Loslösung vom Elternhaus sehr erleichtert. Mein Vater war Professor der Finanzwissenschaften. Das ist schon relevant, weil ich habe mich lange Zeit dagegen gewehrt, dass Identität über Besitzen, über Haben entsteht. Und mit diesen Zahlen wollte ich auch nichts zu tun haben. Obwohl ich in Mathematik war ich nicht schlecht in der Schule, also muss ich auch sagen. Aber das war schon im Elternhaus ganz wichtig. Also Vater hatte ein neues Auto, es wurden Bilder von jungen Künstlern gekauft, die ganz bestimmt mal viel wert werden.
Cornelius Littmann wurde am 21. November 1952 in Münster geboren, zog mit den Eltern als Kind nach Berlin und mit 15 Jahren dann nach Hamburg.
Es gibt eigentlich in meinem Leben zwei Mütter. Meine leibliche Mutter ist sehr früh, da war ich 10 Jahre alt, gestorben. Ganz überraschend durch einen ärztlichen Fehler. Also das war natürlich, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreibe, also es wird ein Mensch einfach eigentlich im Mittelpunkt der Familie. Sie war der Mittelpunkt der Familie. Vater hat für seine Karriere gearbeitet und sie war die Familie. Und das war natürlich so ein Schlag. Also mit 10 Jahren wirst du also vom 10-Meter-Turm ins kalte Wasser geschmissen und musst mal gucken, wie du jetzt schwimmen lernst. Ja?
Er sitzt in der ersten Reihe des Schmidt-Theaters, seines Theaters, auf rotem Samtimitat.
Das hat mich auch sehr geprägt, weil ich sehr früh auf eigenen Beinen in Anführungsstrichen stehen musste. Mein Vater gab es natürlich noch, aber mich schon durchkämpfen musste und nicht mehr diese Geborgenheit der Mutter jetzt hatte.
Es ist vollkommen still. Auf dem Tischchen Wasser und Kaffee. Er raucht. Er fühlt sich wohl hier.
Also hier im jetzigen Schmidt-Theater ist eine Nachbildung von Teilen des alten Mobiliars. Das hat seinen Ursprung darin, dass wir bei der Gründung des Schmidt-Theaters auf das damals vorhandene Material aus dem Kaiserhof, so hieß nämlich das Lokal vorher, zurückgegriffen haben aus schlichtem Geldmangel. Und da gab es rosa Sofas und das war auch alles so ein bisschen puffig eingerichtet. Das Schmidt-Theater ist dann ja 2005 neu gebaut worden. Eigentlich ist die ganze Einrichtung so eine Reminiszenz an das alte Schmidt-Theater und wir wollten von Anfang an, dass es sich anfühlt, als ob man im Alten ist, aber man ist tatsächlich im Neuen.
Samtig, plüschig, puffig. So soll das sein auf St. Pauli.
Dieser Versuch, das Alte in etwas Neues zu transportieren, ohne es falsch zu imitieren, das ist wunderbar gelungen.
Aber eigentlich sind seine Gedanken ganz woanders.
Muss man jetzt den richtigen Ansatz finden zum Vater wieder zurück.
Der Vater.
Ein Mann, der es nicht leicht hatte, Emotionen zu zeigen. Wissenschaftler ohnehin dann kopflastig. Dann kam das soziale Umfeld dazu. Das heißt, bei uns sind ja Professoren ein- und ausgegangen. In den 70er Jahren war Professor auch noch was ganz Besonderes. Also das war schon so eine ausgesprochene Elite, die sich auch so empfand und so agiert hat auch.
Das gefiel ihm gar nicht.
Ich habe sehr schnell den Respekt vor jedem Professor verloren.
Wir trafen uns beim ersten Fick, da klickte es total. Wir waren verknallt, wir waren high. Dann kam der Alltag auf uns zu. Beziehungskeilerei.
Wir mussten unsere Gesprächspartner oft genug bitten, ihr Vokabular auf die Anforderungen an eine öffentliche Sendung abzustellen. Es gelang ihnen nur selten.
Du wolltest die totale Liebe.
Diese Äußerungen sind charakteristisch für die Anpassungsschwierigkeiten vieler Homosexueller an die sogenannte normale Gesellschaft.
In der Diskussion hat die Kirche klargemacht, dass Homosexualität an sich kein Wert ist und damit auch sittlich nicht gerechtfertigt sein kann.
Mit Ansprüchen haben wir geschmissen und das dann knüppeldick immer wieder.
Die 70er. Es ging ums Schwulsein und immer irgendwie um alles. Es war ein Aufbruch. Eine Ära, in der selbst manch Spießer nicht mehr spießig sein wollte.
Ist es nun eine reine Maulhurerei oder haben einige homophile Menschen wirklich 150, 180 Partner im Jahr?
In den frühen Jahren der Bundesrepublik gibt es den hässlichen Volkssport des Schwulenklatschens. Junge Männer baggern Homosexuelle an, um sie dann zu verprügeln und bei der Polizei anzuschwärzen.
Was geschieht mit einem Menschen, der ein homosexuelles Triebschicksal hat?
1960 verfügt das Bezirksamt Hamburg-Mitte Tanzverbote für schwule Lokale.
Ich habe Angst gehabt, das anderen zu zeigen. Meine Eltern, meinen Freunden. Weißt du nicht, Love, du hast sie auch. Die Angst. Aber, Honey,
gibt es eine Motivation dafür, warum homophile Menschen ihre eigene Sexualität überbewerten oder auf jeden Fall gerne davon reden?
Die Nazis hatten den deutschen Schwulenparagraphen 1935 verschärft. Bis zu 10 Jahre Zuchthaus gab es in schweren Fällen.
Du, wieso stehen wir nicht heute auf? Du und 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 ich.
Die Bundesregierung ist der Ansicht, dass homosexuelle Männer über keine Autorität verfügen und deshalb nicht geeignet sind, bei der Bundeswehr die Aufgaben von Vorgesetzten auszuüben.
Wenn man sich das heute anhört, da kommen einem vor Lachen die Tränen manchmal, weil es schwer moralisch war natürlich, was wir da vermittelt haben oder versucht haben zu vermitteln.
Auch nach 1945 werden zehntausende Männer verurteilt. Erste Reformen gibt es 1969 und 73. Die Streichung erfolgt 1994. Die DDR ist 6 Jahre schneller, schafft es kurz vor Ladenschluss.
Das Schwulsein hat es mir erleichtert, weil das war der erste Moment in den vielen Auseinandersetzungen intellektueller Art, die ich mit meinem Vater hatte, auch politische Auseinandersetzungen.
Der war kein Nazi, aber auch nicht progressiv, sagt Littmann. Liberal halt.
Im Zweifel wusste er alles besser. Und als ich meinen Eltern dann sagte, euer Sohn ist schwul, ich bin schwul, dann hat er mir einen Vortrag gehalten über Griechen, bei denen das auch schon immer so gewesen wäre. Und irgendwie kam da also was zusammengereimt, von dem ich definitiv wusste, er hat keine Ahnung, er weiß nicht, worüber er redet. Und diesmal bin ich derjenige, der weiß, wo es längst geht.
Er war fast 18.
Und das war ein ganz entscheidender Punkt, um sagen zu können überhaupt, ich löse mich vom Elternhaus, ich muss meinen Lebensweg selber finden, ich muss sehen, wie ich damit klarkomme. Die Eltern können mir vielleicht helfen. Es gab eine Zeit dann mit relativer Funkstille.
Normal.
Es war natürlich nicht nur das Schwulsein. Es kam ja dazu, dass ich in eine Wohngemeinschaft zog. Es kam dazu, dass ich anfing, Psychologie zu studieren, was für meinen Vater Kaffeesatzleserei war. Also die Abnabelung vom Elternhaus ist mir dadurch relativ einfach gefallen.
Das Ödipus-Kollektiv nennt sich ab jetzt Brühwarm.
Wir wollten nicht mehr Flugblätter verteilen, wir wollten durch ein Revue-Programm aufklären, agitieren.
Die Truppe zieht durch die Republik. Schwul sein, darüber wusste man noch nicht viel.
Wie ist es mit Analverkehr und Gleitcreme? Und das war alles unbekannt. Ja.
Sie spielen in Kneipen und Universitäten.
Und da sind die ganzen Heteros hingekommen, weil sie endlich mal leibhaftige Schwule sehen wollten. Die hatten sie vorher noch nie gesehen. Und da standen welche auf der Bühne. Und da musste man 3 Mark, 5 Mark Eintritt zahlen. Und dann konnte man sich die angucken. Also es war ein bisschen wie Zoo.
Hallo, hallo.
Das war uns damals natürlich so bewusst nicht, im Rückblick schon.
Ihre erste Schallplatte zusammen mit der Band Tonsteine Scherben heißt Mannstoll. Zu Hause in Hamburg leben sie in einer Männer-WG.
Wir waren der Schrecken der ganzen Nachbarschaft.
1979 kommt die zweite und letzte Platte heraus, Entartet.
Conny Littmann ist im Moment auf dem Weg. Guten Abend, hallo.
Hallo.
Bitte. Hallo, Conny, herzlichen Glückwunsch.
Danke. Ich bin im Tunnel mit meinem Handy und hoffe, dass es jetzt noch hält.
Ja, das wollen wir beten mal. Ne?
Ja.
Und sag mal, wie fühlt man sich denn als Unternehmer des Jahres?
Also das ist ja eine Auszeichnung, so begreife ich sie zumindest, die symbolisch nicht nur mir, sondern dem gesamten Unternehmen, also all unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, gegeben worden ist. Insofern ist es ein großes Kompliment an Schmidt und Tivoli.
1999. Herr Littmann wird Hamburger Unternehmer des Jahres.
Das Spiel ist aus, meine Damen und Herren. Sensationell. Der FC St. Pauli ist in der Bundesliga.
Hier ist für Sie der Intendant des Schmidt-Theaters und des Tivolis und der Präsident vom FC St. Pauli, Conny Littmann.
Hallo.
Ich werde nicht singen.
2002 wird der Theaterunternehmer auch noch Fußballpräsident. Aus einer Laune heraus. Ein leichtfertig geäußerter Geburtstagswunsch, der binnen einer Woche wahr wurde.
Ja, das war zum einen eine Katastrophe, ja, weil der Verein tief verschuldet war. Was ich aber nicht wusste. Es war aber auch ein sehr freundlicher Empfang von den Fans. lag auch daran, dass die ja, nichts Unrecht der Meinung waren. Also einen schwulen Präsidenten kann sich nur der FC St. Pauli leisten.
März 2016. Stadion am Millerntor. Der SC Paderborn ist zu Gast. Ein lausiges Spiel. Aber gut besucht für einen kalten Freitagabend. Fußball, findet er, habe viel mit Theater gemeinsam. Verrückte Charaktere, verspielte Einlagen. Littmann geht gerne ins Stadion. Mit hochgezogenen Schultern schlurft er zum Aufzug Richtung Loge, nickt unauffällig hierhin und dorthin. Man kennt ihn hier.
Ich bin fußballverrückt. Also ich gucke mir nicht nur Spiele im Stadion an, ich gucke mir auch wahnsinnig viele Spiele im Fernsehen an. Ich bin entsetzt über mich selber manchmal, was ich mir alles angucke. Seit meinem 6. Lebensjahr.
St. Pauli steht in der Tabelle gerade gut da, Paderborn lausig. Das bedeutet aber gar nichts. Littmann leidet.
So schlecht heute, dass
steif sitzt er auf seinem Platz.
Müssen andere Spieler rein.
Start konzentriert aufs Spielfeld. Als kleiner Junge fieberte er, wohnortbedingt, für Preußen Münster, dann für die Hertha und später endlich für St. Pauli. Er hat den Laden saniert. Am Anfang gab es viel Opposition und mittendrin wollte auch er mal hinschmeißen.
In den letzten 4,5 Monaten haben wir die Gewissheit bekommen, dass der Aufsichtsrat des FC St. Pauli dieses Präsidium nicht will.
Immerhin führt er St. Pauli von der dritten in die zweite, dann in die erste Liga und schiebt in seiner Amtszeit den Neubau des Stadions an.
Die Botschaft des Tages ist, die Finanzierung steht. Wir werden schrittweise mit dem Neubau des Millerntor-Stadions noch in diesem Jahr beginnen.
Das Spiel ist aus! St. Pauli ist im Viertelfinale. So, und ich mach mir jetzt einen Tee. Das war's. Ich geh zurück ins Funkhaus.
Oha. Das hört's aber auf.
In der 24. Minute schießt Paderborn das zweite Tor.
Es ist immer so, wenn wir gegen schlechtere Vereine spielen, ja, dann spielen wir so einen Grottenfußball. Und häufig verlieren wir die Spiele dann auch. Schon Tradition hier. Ja, du hast immer das Gefühl, wir unbewusst wollen mit den Hälften aus der Scheiße rauszukommen. Ja. Also unterm Strich war ich ein sehr erfolgreicher Präsident.
»2010 zieht er sich plötzlich zurück. In dem Moment, da klar ist, dass der FC St. Pauli in die Bundesliga aufrückt. Besser konnte es nicht werden.
Ich gehe nur als Präsident. Ich stehle mich nicht klammheimlich davon. Und dass ich im Herzen immer St. Paulianer bleibe, versteht sich von selbst.«
Heute gewinnt Paderborn. 3:4.
Ich gehe gerne zum Spiel. Nichtsdestotrotz, ich bin kein lauter Zuschauer. Also beim Tor kann mich schon echauffieren. So. Ansonsten, das hat sich nicht geändert über all die Jahre, sitze ich da und verfolge mehr oder weniger stumm das Spiel. Ich schreie auch nicht, das war ein Foul oder Elfmeter oder du Schiri-Sau oder irgendwas. Also und so kommt alles nicht über meine Lippen, sondern ich versuche mich daran zu erfreuen, was manchmal gelingt.
Wird er niemals laut?
Also auf der Bühne manchmal schon, aber privat überhaupt nicht.
Er sei ganz gelassen, findet Littmann. Raucht dabei wie ein Schlot. Es geht das Gerücht, er habe sich, um seine Schüchternheit zu überwinden, in jungen Jahren als Marktverkäufer verdingt.
Einer der übelsten Jobs, die ich in meiner Studentenzeit gemacht habe, war, dass ich rumgefahren bin in Supermärkten, ein flüssiges Schuhpflegemittel zum Verkauf angeboten habe. Also darf ich Ihnen einmal kostenlos die Schuhe pflegen. Das ist Pilofix mit Lanolin. Und wenn du den ganzen Tag, also ungefähr 1000 Mal, Pilofix mit Lanolin sagst, dann sagst du nachher irgendwann Polifix mit Linolan oder du weißt überhaupt nicht mehr, was ist. Und sprichst also Hausfrauen an, und dann noch im damaligen Zonenrandgebiet.
Es ging nicht um Schüchternheit.
Das diente dem Broterwerb.
Und wappnet fürs Leben.
Das härtet ab, ja.
Das erste Resultat 1979.
Klaus Prömpers hat zwei der vier Sprecher der grünen alternativen Liste bei sich im Studio im Rathaus.
Corny Littmann geht in die Politik, heuert bei den aufstrebenden Grünen an.
Worauf ist der Erfolg der Grünen zurückzuführen in Ihren Augen?
Der Erfolg ist darauf zurückzuführen, dass die SPD, die ja alleine regiert hat, die letzten vier Jahre in Hamburg eine katastrophale Politik gemacht hat. Sie hat die Quittung von den Wählern bekommen.
Bei der Wahl 1982 legt Hamburgs Grünen Alternative Liste um 4,2 auf 7,7% zu. Die FDP fliegt raus. Die ewig regierenden Sozialdemokraten brauchen ein neues Beiboot.
Wir meinen, dass es in dieser Situation an der SPD liegt, wie sie sich zu unserem Beschluss stellt. Sie wissen vielleicht, dass wir Bedingungen formuliert haben, unter denen wir bereit sind, einen SPD-Minderheitssenat zu stützen. Dies betrifft die Frage des Ausstiegs aus der Kernenergie, eines Sofortprogramms zur Beseitigung der Arbeitslosigkeit, saubere Elbe.
Die SPD verhandelt. Lustlos.
Das sind insgesamt ungefähr 10 Punkte. Und wenn die SPD bereit ist, darauf einzugehen, dann wird es hier in Hamburg eine ganz neue Konstellation geben. Also wir sind natürlich dafür, dass Arbeitsplätze in Hamburg geschaffen werden. Das ist auch dringend notwendig. Wir haben über 50.000 Arbeitslose, 7,1%.
Die SPD ist noch nicht reif für grüne Exoten, lässt Hamburg kurz vor Weihnachten erneut wählen, bekommt 51,3%. Schon Anfang 1982 sorgt Littmann für ein Skandelchen. Beim Matthieu-Mahl, mit dem hanseatische Pfeffersäcke seit 1356 den Beginn des Geschäftsjahres feiern. Gast Littmann ist als Vertreter der freien Theatergruppen geladen. Als Begleitung hat er Fräulein Schmidt angemeldet. Seinen Bühnenpartner Gunther Schmidt. Als Geschenk für den Bürgermeister trägt er einen Elbaal mit Giftgeschwür im Smoking, der nie überreicht wird. Stattdessen bekommt das leicht angetrunkene Fräulein Gunther einen Handkuss von Ehrengast Lord Carrington. Die verrutschten Styroporbrüste soll der Lord gar nicht bemerkt haben.
Moin, Vater. Scheiße. Na, der kennt mich immer noch.
Ja, ist schon wieder Halloween?
Mein Gott, hört das denn nicht auf?
Und auch die Zuwendung später ist mir wieder also sehr einfach gefallen eigentlich, weil wir dann beginnt so in den 80er Jahren und natürlich auch mein Vater mit einer gewissen Altersmilde versehen, dann sind wir wieder zusammengekommen und wieder aufeinander zugegangen. Wir haben uns wunderbar verstanden, akzeptiert, respektiert, auch in der Verschiedenheit natürlich. Und eigentlich bis zu seinem Tod, wir waren ein Herz und eine Seele, buchstäblich bis zu seinem Tod auch.
Er wirkt froh darüber.
Also ich glaube, mein Vater hat mir viel mehr mitgegeben, als ich eigentlich wahrhaben wollte. Diese gewisse Schizophrenie zwischen Theatermacher und Unternehmer, es gibt ja wenig, die beides gleichzeitig machen, da ist eine Menge von meinem Vater dran.
5 Jahre nach dem Tod seiner Mutter heiratet der Vater eine deutlich jüngere Frau.
Und die könnte meine große Schwester sein. Und ist heute meine Mutter in einem ganz anderen Sinne. Eine wunderbare Frau, die jetzt Mitte 70 aktiv, sprühend vor Lebensenergie durch die Welt reist. Und wir sind allerbeste Freunde.
In der Pause taucht die Stiefmutter im Schmidt-Theater auf.
Du bist besser als in Natur.
Was? Ich bin besser als in Natur. Das ja, also ich sehe besser aus als in
Natur. Nehmen Sie das auf?
Nein. Ich erwoge es.
Ich bin voller Verehrung. Ich muss sagen, das ist eine solche Bereicherung meines Lebens. Haben Sie so einen Sohn? Das muss man als Eltern erstmal ertragen. Aber wenn man es dann ertragen hat, dann ist es eine unendliche Bereicherung.
Ja.
So ist es, ne?
Ich finde, bei mir gibt es wenig zu ertragen, aber...
Corny, sagt sie später im Treppenhaus.
Ja, also Corny ist die große Bereicherung unseres Lebens gewesen. Eine andere Welt auf, wir sind Bürgerliche, nicht? Zutiefst eine bürgerliche Familie und dann kommt so ein bunter Vogel und zeigt einem das, was eigentlich noch möglich ist in der Welt und was das Leben ausmacht. Und sein Vater
hat das genossen.
Nicht von Anfang an. Am Anfang hatten wir erhebliche Probleme, aber das Entscheidende war, die Verbindung ist nie abgerissen. Auch in den schwierigen Zeiten. Und dann sind wir immer weiter zusammengerutscht. Und zum Schluss war das eine ganz innige. Dieses Wort, dieses altertümliche Wort innig, das passt hier.
Er, sagt sie, hat uns gelehrt, was Toleranz bedeutet, nach 10 Jahren Krise.
Wir waren schon etwas irritiert, wie war das? Aber aus dieser Irritation ist letztendlich nach Jahren ein riesiges Verständnis gewachsen. Ich hätte nie diesen Einblick in das Leben gewonnen ohne ihn. Ich wäre eine verknöcherte Bürgerliche. Ja.
Außerdem, erzählt Littmann, gäbe es noch einen Bruder und eine Zwillingsschwester.
Und mit beiden habe ich sehr mäßigen Kontakt.
Littmann sucht eine Heimat.
Wenn du jetzt Jahre durch die Republik gefahren bist und ja buchstäblich von Flensburg bis zum Bodensee und du kennst jede scheiß Autobahnraststätte zu jeder Tages- und Nachtzeit und du bist ständig unterwegs und schläfst jeden Abend in einer anderen WG wieder, weil das Geld fürs Hotel nicht reicht. Und du baust jeden Abend auf, du baust jeden Abend ab. Du hast keine sozialen Beziehungen, die du pflegen kannst in der Stadt, weil das halbe Jahr bist du unterwegs. Wir waren des Rumreisens einfach müde. Wir wollten, wie man so schön sagt, sesshaft werden.
Corny und Co. setzen auf den Kiez, weil sie hier sowieso schon wohnen.
Und die verschiedenen Lokale hier kannten, die heiße Ecke mit Ella, da bin ich allabendlich gewesen und habe einen Kaffee getrunken, weil alles andere war ungenießbar. St. Pauli, 70er, Anfang 80er Jahre, war im Grunde genommen ein Gebiet, da musstest du dich nicht unbedingt bewegen.
Schummrige Bars, schiefe Nasen. Eine Unterwelt, die ihre Reviergrenzen per Handfeuerwaffe markiert. Typen mit blumigen Namen wie Himbeertoni, Karate-Tommy, Negerkalle oder Dakota-Uwe. Gangs wie die GmbH oder die Nutella-Bande.
Es war wirklich das Hamburg, von dem Helmut Schmidt ja später mal gesagt hat, Mitte der 80er Jahre noch, der Hamburger geht nicht auf die Reeperbahn.
Ein Schandfleck für feine Hanseaten. Tatsächlich gibt es Pläne,
den ganzen Stadtteil platt zu machen und neu zu bebauen. Also die Pläne gab es in den 70er bis in die 80er Jahre hinein noch.
Hochhäuser sollen her. Doch St. Paulianer, das geht Wahlbürger Littmann nicht anders, sind immer zuerst Lokalpatrioten.
In Abgrenzung zum Hamburger, zum Pfeffersack, zum, ja.
Das gilt für den Fußball, das Theater, das ganze Lebensgefühl.
Es war eigentlich der Ort, wo ich am liebsten leben wollte und gelebt habe. Und ich konnte mir gar nicht vorstellen, irgendwo anders noch zu leben.
Dann kommt die Chance.
Dann war zufällig der ehemalige Kaiserhof endgültig leer zu vermieten. Ein altes Kino, die Unionlichtspiele. Da haben wir abenteuerlicherweise zugegriffen. Abenteuerlicherweise deshalb, weil der Spielbubenplatz völlig tot war. Da war gar nichts. Also am einen Ende war das St. Pauli-Theater mit Freddy Quinn und Marika Röck. Und am anderen Ende war Operettenhaus und da hatte kurz vorher Cats angefangen.
Dazwischen ein paar Discos, Bars und leere Baracken.
Da gab es noch ein paar Lokale, aber vor allen Dingen gab es jede Menge Dealer und Junkies, die sich da abends zum Warenaustausch getroffen haben. Also es war die letzte Schmuddelecke.
Es riecht nicht unbedingt nach Erfolg.
Naja, die besten Freunde haben uns damals 6 Monate gegeben.
Ein Trumpf war, dass sich Corny und Co. jahrelang herumgetrieben hatten. Sehr viele Künstler kannten. Die kamen gerne. Bald war der Schmidt ein Geheimtipp. Seine Mitternachtsshow eine Institution. Der NDR beginnt 1989 mit Fernsehübertragungen.
Meine Ehefrau Georgette, die gestaltet diese neue Sendung sehr wesentlich. Ich darf mit dabei sein.
Finde ich auch schön, dass du in deinem Theater mit dabei sein
ja.
darfst.
Und sie ist bekanntermaßen ja die größte lebende Diva, die wir in Deutschland haben. Die anderen sind schon alle tot oder treten nicht mehr auf.
Deswegen haben wir auch meine Bodyguards verstärkt.
Jetzt ist unser Familienleben mit unseren Gästen an jedem ersten Samstag.
1990 wird gleich nebenan ein Riesenobjekt frei, das Zillertal. Eine Reeperbahn-Institution, im 19. Jahrhundert Biergarten, später dann Konzerthaus und schließlich eine Art Hofbräuhaus-Kopie mit Bier, Blasmusik und blau-weißer Fassade.
Und die Stadt musste sich Gedanken darüber machen, wem geben wir das denn jetzt? Und hat eine ungewöhnlich kluge Entscheidung getroffen, nämlich einen Kaufpreis festgesetzt von damals 3 Millionen D-Mark. Und gesagt, die Entscheidung darüber, wer es kriegt, fällt anhand des Konzeptes.
Da kam Willi Bartels ins Spiel. Wilhelm mit bürgerlichem Vornamen, gelernter Fleischer mit Zusatzausbildung im Hotelgewerbe. Eine Kiezgröße.
Eigentlich ein super Typ, muss ich sagen. Also Willi war schwer in Ordnung.
Er war früher der König von St. Pauli. Sein Vater hatte ab 1929 Immobilien auf der Großen Freiheit gekauft.
Ich sitze meistens hier, weil ich hier die ganzen Bekannten und Geschäftsleute abfertige, die dann gleich ein Bier trinken. Dann gehen die Verhandlungen günstiger vonstatten und so weiter. Deshalb sitze ich hier.
Und hat immer Hof gehalten in der Bierstube im Hotelhafen Hamburg. Immer wenn du von Willi was wolltest, ab 10 Uhr, geh dahin, da sitzt er.
Da war Sprechstunde. Der Stock lehnte an der Tischkante. Auf dem Tisch griffbereit das drahtlose Telefon und das frisch gezapfte Astra. Bartels war Multimillionär, besaß Dutzende Kneipen, 12 Hotels und etwa 2800 Wohnungen in ganz Hamburg.
Dann saß er jeden Morgen mit so einer Packung Bankauszügen von der Commerzbank und wurde durchgeblättert. Und dann saß er, Willi, ich muss mal mit dir reden, die haben da ein Problem. Und dann hat er sich das angehört. Und er hat ganz vielen geholfen damals, die Mietschulden hatten oder die was brauchten für oder die, ja, das regeln wir dann schon irgendwie.
Die schönste Geschäftszeit auf St. Pauli, sagt er einmal in einem Interview, war die Zeit von 1933 bis 1939. Ein konservativer Knochen. Angeblich hat Bartels in seinem Leben nur eine große Reise gemacht. Nach Syrien. Per Frachter. Um Kamele für sein Hippodrom zu kaufen.
Das war eine sehr interessante Sache. Wir hatten unterwegs noch Sturm. Die Kamele wurden von uns gehalten. Der Stall, den wir oben auf Deck aufgebaut hatten, der ist über Bord gegangen.
Nervös war er nicht an seinem 80. Geburtstag, der Immobiliengigant Willi Bartels. Doch als die Truppe des Schmidt-Theaters dem St. Pauli-Urgestein ein Ständchen brachte, glänzten die Augen verdächtig rührselig.
Littmann schmiedet mit Bartels einen Pakt. Du kaufst das Zillertal, wir machen die Show. Rückblickend wünscht er sich wohl, er hätte damals selbst das Kapital gehabt.
Das war ein sehr gutes Geschäft für Willi Bartels, weil der, ich glaube, 10-fach den Kaufpreis jetzt schon wieder drin hat über unsere Miete. Davon profitieren Söhne und Enkel und alle, die noch leben, heute noch.
Bartels stirbt 2007. Mit 92 Jahren. Im Panoptikum auf St. Pauli steht er in Wachs, mit Hut, braunem Jackett und dunklem Brillengestell.
Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir grüßen euch alle nah und fern, in Stadt und Land, an der See und auf der See, diesseits und jenseits des Äquators.
Auch Littmann wird irgendwann bei den Wachsfiguren landen.
Das Hamburger Hafenkonzert.
Willkommen zur 2908. Sendung hier auf NDR 90,3.
Der Hamburger geht wieder auf die Reeperbahn, und dann nicht nur der Hamburger und die Hamburgerin. Wir haben 20 Millionen Besucher auf der Reeperbahn jedes Jahr. Wir sind wieder ein Ort geworden, an dem man mit der ganzen Familie hin kann. An der Kinder auch hinkommen, tagsüber, zumindest abends sollten die besser nicht kommen. Und wir sind ein Ort, der vielfältiges Vergnügen bietet für Jung und Alt.
Da, wo Hamburg aus und brodelt, zwischen Puffs und rotem Licht, liegt die Insel der Idylle, das Hotel von...
Es ist eine Riesenfirma geworden, das Schmidt-Imperium. Rechts neben dem Mutterhaus mit gut 400 Plätzen...
Nee, links daneben. Wenn du da vorstehst, kommt immer darauf an, ob du mit dem Rücken zum Theater stehst oder mit dem Gesicht davor ist links daneben das Schmidtchen, ja.
Die Kleinkunstbühne, neu eröffnet im Sommer 2015. Und rechts, nun aber wirklich, das große Haus. Schmidts Tivoli. 612 Plätze, wo Musicals wie Die heiße Ecke laufen, seit 2003 tausende Male aufgeführt. Dazu zwei Restaurants, die Kiezbar Glanz und Gloria, der Salon Schmidt, das Angie's, laut Eigenwerbung die Grand Dame der Hamburger Nachtclubs und Kneipen wie die Wunderbar.
Ich betreibe aber mit anderen zusammen Sommersalon, Alte Liebe, Schmidtchen und Bahnhof Pauli.
Ebene 3.
Und das Skurrilum in Ebene 3.
Corny, das Spielkind.
Das Kind, im Sinn von Naivität, ja, habe ich mir erhalten, beziehungsweise ich muss sagen, es ist ein ständiger Kampf, sich die Naivität zu erhalten. Es gibt ja Menschen, die versuchen einem das zu verderben.
Das bringt ihm richtig Spaß.
Unsere Herzen sind erwärmt auf dem Kiez, weil wir eine große Gala feiern, weil wir ein unfassbar tolles Publikum jetzt schon haben.
Wir haben sehr viel zu bieten, nämlich Songs aus der heißen Ecke, die 2 millionste Besucherin der heißen Ecke.
Corny, der Clown, mit rosa Schlips. Er ist im Mainstream angekommen. Oder genauer, er hat seinen eigenen Mainstream erzeugt.
Hamburg, die Docks und Container und Kräne.
Schneeweiße Dampfer, rostige Kähne.
Tanker vor Anker und ganz kleine Kutter.
Und ein Hafen so groß wie das Herz einer Mutter.
Unbedingt massentauglich. Cornys Etablissements schöpfen tief aus dem ewigen St. Pauli-Mythos. Das Schmidt-Imperium feiert sich als Traum der Nachtschwärmer auf der Reeperbahn, Hamburgs weltbekannter geiler Meile.
Wir sind das bestbesuchte Theater in Hamburg. Wir haben mehr Zuschauer als die Hamburgische Staatsoper. Wir haben mehr Besucher als das Schauspieler aus dem Thalia-Theater pro Jahr hier.
Das macht ihn stolz.
Entscheidend ist, dass wir viel mehr Geld einnehmen als die mit dem Verkauf von Eintrittskarten. Und zwar erheblich mehr Geld. Wir machen Kartenumsatz von etwa 14 Millionen im Jahr.
Littmann, der Geschäftsmann, der so lieb lächeln kann, so harmlos wirkt, niedlich fast. Und beim Business doch ein ziemlich harter Hund sein soll. Ich war es nie allein, sagt er. Es ist immer ein Wir. Die WG, die Schauspieltruppe, die Partei, der Fußballclub, der Schmidt-Konzern.
Alle arbeiten im Team zusammen. Du musst andere Menschen ihre Fehler machen lassen. Das ist auch etwas, was sehr prägend ist bei uns hier am Theater. Du wirst immer das Gefühl haben, ich nicht immer, aber der Zuschauer hat das Gefühl und sagt es ja auch, die Rolle ist jemandem auf den Leib geschrieben.
Doch morgen Abend spielt jemand anderes die Rolle. Und die Zuschauer haben dasselbe Gefühl. Idealerweise.
Hallo, guten Abend, wir sind wieder live auf der Reeperbahn. Unser heutiges Thema ist Sex und die deutsche Nationalhymne.
Hat er sich verkauft? Verrät sein launiges Volkstheater die alten Ideale?
Volkstheater ist ganz bestimmt nicht Klamauk. Heutiges Volkstheater ist, glaube ich, eine der schwierigsten Dinge, die du überhaupt machen kannst auf der Bühne. Es ist viel, viel leichter, eine Tragödie zu spielen und einen Klassiker auf die Bühne zu bringen.
Und ist es noch schwul? Littmann grinst sein Nussknackergrinsen.
Das Theater ist so schwul, dass jeder, der überhaupt nur einen Halbsatz gegen Schwule sagt, sofort rausfliegt.
Nächste Haltestelle, Reeperbahn.
Let's go! Vergnügungssuchende in dichten Trauben. Tausende.
Naja, das ist natürlich real hier, was passiert. Und das, was passiert, ist überhaupt nicht immer erfreulich. Also gerade in den letzten Jahren sind ja hier die Kioske aus dem Boden gesprungen förmlich. Ja. Und damit natürlich auch die alkoholisierten, meistens jungen Menschen, die sich da erstmal die Kante geben, um dann vielleicht noch irgendwelche Lokalitäten zu besuchen. Das ist eine Szene, die ich als außerordentlich unangenehm empfinde.
Den Gangs sind die Schmidts anscheinend nie in die Quere gekommen.
Wir hatten ja aber auch kein Interesse an deren Frauen jetzt, also insofern.
Und auch nicht am Drogenhandel.
Auch am Drogenhandel nicht. Also insofern waren wir da gefeit.
Das große Geld, meint er, wird immer noch mit Drogen verdient. Littmann steuert Susis Showbar an. Große Freiheit, Ecke Reeperbahn. Susi, die Chefin, ist eine Freundin und ein Fan.
Toller Mensch, großer Mann mit Herz. Macht viel auf St. Pauli, seine ganzen Theater, das ist richtig toll. Die Leute kommen nach St. Pauli, gehen nachher noch auf den Kiez.
St. Pauli, und das ist ja die Entwicklung der letzten 20 Jahre, ist das Entertainment Center in Deutschland. Es gibt nirgends auf so kleinem Grund, also auf einem guten Quadratkilometer, ein so vielfältiges Entertainment-Angebot. Und das ist natürlich auch mit bestimmten Erwartungen immer verbunden.
Es ist immer noch das Kokettieren mit dem Verruchten.
Jetzt trauen wir uns mal auf die Reeperbahn.
Auf der Drehbühne räkeln und entkleiden sich junge Frauen. Susi und Corny hocken in der Ecke, ins Gespräch vertieft. Wobei Susi ihre Blocks mit den Bestellungen nicht aus den Augen lässt.
Du siehst aber ganz schön alt aus. Ey, denke ich, bist du ausgeflippt? Du bist 24 und denkst ans Altern?
Corny sagt, er blicke nie zurück. Will Freude haben, leben, spielen, auf die Bühne.
Also ich habe einen Drang auch, so, also ich muss auch.
Spät in der Nacht sitzt er auf seinem Stammplatz in der Bar des Schmidt-Stammhauses. Vor dem Fenster drängen sich Massen von Kiezbesuchern. Vor seiner Nase steht ein Glas Rotwein. Es geht noch einmal um die Schüchternheit.
Ich war so sicher schüchterner. Ich bin ein bisschen verhalten im Kennenlernen von Männern. Das schon.
Verhalten im Kennenlernen von Männern?
Verhalten im Kennenlernen von Männern.
Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, weil schüchtern ist der falsche Begriff. Ich kann es umschreiben. Also das Schwierige in einer Stadt als Schwuler, der bekannt ist in dieser Stadt, sich in schwulen Zusammenhängen zu bewegen, also in einer schwulen Kneipe, auf einer schwulen Party, wo auch immer, ist natürlich, du bist immer suspicious. Also du hegst immer den Verdacht, die meinen nicht dich, sondern das, was sie in dir sehen. Also es ist unglaublich viel Projektion, die da auf dir landet. Und ich habe oft den Eindruck, wenn ich Menschen kennenlerne hier in Hamburg, dass ich erst mal sagen muss, ich bin nicht so, wie du dir das denkst. Ich bin ganz anders.
Das Schicksal jeder öffentlichen Person?
Also es kommen ja Menschen auf dich zu, die fassen dich ungefragt an, was sie zum Beispiel überhaupt nicht leiden kann. Die betatschen dich. So, und dann denke ich immer, lass die Finger von mir, ich will das nicht. Ja? Kannst du aber nicht sagen, weil dann bist du ja gleich arrogant, unhöflich. Also das macht mir schon ein bisschen zu schaffen. Und ich merke das ja immer, wenn ich im Ausland bin, dass ich sehr viel unverstellter, naiver, fröhlicher auf Menschen zugehen kann, weil ich weiß, sie kennen mich nicht. Und ich freue mich immer, wenn einer mir sagt, ich kenne dich nicht.
Corny, St. Pauli. Das zunehmend lustige Leben des Cornelius Littmann. Feature von Tom Schimek. Es sprach Konstantin Graudus. Technische Realisation Christian Alpen und Angelika Körber. Regie Alexander Schumacher. Redaktion Christiane Glas.
Ich inszeniere ja liebend gerne bei uns am Theater und inzwischen auch meine Beerdigung schon und bin auch schon sehr weit damit, also fast fertig damit, wird dann hier stattfinden, kostet aber Eintritt.
Es baut die Irrenanstalt. Hallo, hallo, es baut die Irrenanstalt.
Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2016.